Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge unserer Globrocker Stories von AIFS. Ich bin der Adam, ich darf euch heute aus dem Wiener AIFS Büro begrüßen. Heute widmen wir uns dem Thema: Hast du das Zeug zum Au-pair? Und an meiner Seite ist Julia. Hallo Julia.
Hallöchen, ich freue mich sehr auf unsere erste Podcast-Episode.
Absolut, ich bin auch schon leicht aufgeregt, weil es geht um ein spannendes Thema. Und die Julia ist nicht nur AIFS-Expertin und führt sehr viele Interviews mit angehenden Au-pairs durch, sondern viel, viel besser noch, Julia, du warst in den USA selbst Au-pair. Kannst du ein bisschen dazu was erzählen?
Tatsächlich, sehr, sehr gerne. Ja, also direkt nach der Matura ging es für mich in die USA. Ich habe mich eben dazu entschieden, ein Au-pair-Professional zu werden mit AIFS und bin dann im August nach der Matura ausgereist, in der Nähe von New York City gelebt tatsächlich und habe dort 3 Kinder im Schulalter betreut. Also sie waren damals 8, 10 und 12 Jahre alt. Und da es mir so gut gefallen hat, habe ich mich dazu entschieden, auch um 9 Monate zu verlängern. Also das heißt, ich war nicht nur ein Jahr, wie es sehr üblich ist beim Au-pair-USA-Programm, sondern ich war fast 2 Jahre, habe bis heute Kontakt zu meiner Gastfamilie, habe wichtige Erfahrungen gesammelt, wichtige Lebenserfahrungen, würde ich auch sagen. Und ja, irgendwie ist es halt dann auch dazu gekommen, dass mich das Thema Auslandsaufenthalte dann natürlich auch weiterhin begleitet und interessiert. Und ja, bei AIFS interviewe ich auch schon seit vielen, vielen Jahren angehende Au-pairs und begleite sie auf ihrem Weg.
Das hat jetzt für uns und unsere Zuhörer den Vorteil, dass du natürlich weißt, genau welche Fragen kommen in so einem Bewerbungsprozess. Für das Au-pair-Programm muss man eine Bewerbung machen. Dazu kommen wir auch gleich. Schauen wir uns mal ein bisschen die Hard Facts an. Also was muss man jetzt mal wirklich auf dem Papier mitbringen, als Au-pair mit AIFS ins Ausland zu gehen? Bei uns steht ja, die Altersgrenze ist so 18 bis 26 Jahre. Das heißt, könnte ich mich schon vor 18 bewerben bei AIFS? Oder was ist mit nach 26? Warum ist das so, Julia?
Mhm. Man kann sich mit 17 Jahren schon bewerben und auch den Bewerbungsprozess beginnen. Ausreisen kann man allerdings wirklich erst mit 18 Jahren. Das Gleiche gilt eben dann nach oben hin. Auch da gibt es eine Grenze, die du angesprochen hast, mit 26 Jahren. Das ist vom US Department of State so vorgeschrieben, dass man bei der Einreise in die USA 26 Jahre alt sein muss. Also das heißt, da gibt es tatsächlich dann nicht viel Spielraum.
Mhm. Aber wir haben ja auch viele Schülerinnen, die sich bei uns bewerben und erst 17 sind und dann schon mit ihrer Bewerbung starten und dann, wie du sagst, bei der Ausreise ihren 18. Geburtstag dann haben und ab geht's in die USA.
Genau, also immer gerne sich schon mit 17 Jahren bewerben, gerade wenn man ein Gymnasium oder eine AHS besucht, ist es ja häufig so, dass man mit 17 oder 18 maturiert oder das Abitur macht und genau.
Wie sieht es denn eigentlich aus mit den Noten? Also ich könnte mir vorstellen, man müsste da seine Noten zeigen, besonders bei Englisch wird wahrscheinlich genau hingeschaut. Wie schaut das aus bei den Voraussetzungen?
Mhm. Noten, also das ist gar nicht so wichtig tatsächlich, okay, wie die Noten ausschauen. Also es ist schon wichtig, dass man einen Schulabschluss hat, aber der Schulabschluss muss jetzt keine Matura oder Abitur sein. Also das kann auch ein Hauptschulabschluss sein, es kann eine Lehre sein. Man kann aber natürlich auch schon studiert haben und einen Studienabschluss haben. Also das ist gar nicht so relevant und wir schauen da jetzt auch nicht ganz genau, wie die letzte Englischnote war. Es gibt aber ein Interview in weiterer Folge und das führen wir zum Teil auf Englisch. Auch das soll aber jetzt nicht als Test interpretiert werden, sondern da geht es vielmehr darum, dass die Teilnehmerinnen schon mal vorab ihr Englisch ein bisschen erproben können und wir natürlich aber auch einschätzen können, wie das Englisch der Teilnehmerin ist, weil trotz allem muss man sich in den USA ja auch irgendwie verständigen können. Viele haben aber Angst, dass ihr Englisch zu schlecht ist. Das ist ganz, ganz häufig der Fall, dass wir die Frage bekommen, ist mein Englisch gut genug? Das gilt aber für all unsere Programme Und diese Sorge möchte ich auch hier im Podcast absolut nehmen. Ja, euer Englisch ist gut genug. Macht euch da bitte keine Sorgen. Das Schulenglisch, das wir hier im deutschsprachigen Raum genießen, reicht für ein Au-pair-Programm und keiner erwartet, dass ihr schon perfektes Englisch sprecht vor der Ausreise. Deshalb geht man ja auch ins Ausland, um seine Englischkenntnisse zu verbessern. Aber natürlich, ein bisschen was verstehen muss man, weil sonst ist man schon ziemlich lost, wenn man in den USA Vollzeit die Kinder betreut oder auch die Anweisungen der Gastfamilie nicht versteht. Das wäre dann schon ein Problem.
Also zusammenfassend, man sollte sich verständigen können auf Englisch. Wir schauen uns doch das doch ein bisschen an im Interview, das wir persönlich mit euch führen. Aber die große Aufregung ist nicht angebracht, wie du sagst, Julia. Man geht ja auch ins Ausland, um Englisch zu lernen. Also das verstehen wir. Das verstehen auch die zukünftigen Gasteltern natürlich.
Das ist korrekt.
Bei Au-pair geht es ja um Kinder und man sollte ja Kinderliebe mitbringen, aber auch Kindererfahrung. Das steht auch so auf unserer Webseite bei den Voraussetzungen. Und man muss eine gewisse Anzahl von Kindererfahrungsstunden mitbringen. Wie viele sind das denn, Julia?
Das sind, wie es auf unserer Webseite steht, mindestens 200 Stunden. Ich betone mindestens deshalb, weil auch hier nach oben hin ist natürlich alles willkommen.
Je mehr, desto besser.
Je mehr, desto besser. Das muss man ganz klar sagen. Also je mehr, desto besser jetzt nicht nur für die Gastfamilie, sondern auch für das Au-pair selbst. Weil je mehr Erfahrung man mit Kindern hat, umso relaxter
ist man auch. Ja klar, kann man da reingehen auch.
Absolut, absolut. Und also ja, diese 200 Stunden, das ist das Minimum, das man in den letzten 3 Jahren gesammelt haben muss. Und da zählt eben alles, also was Kinderstunden zählt, alles, was mit Kindern zu tun hat.
Okay, also was wäre das zum Beispiel? Also Babysitten könnte ich mir mal vorstellen.
Korrekt. Ja. Babysitten, super tolle Erfahrung meiner Meinung nach, weil Babysitten dem Au-pair-Job ziemlich nahe kommt, meiner Meinung nach. Also deshalb, falls man Babysitten kann, vorab super. Mhm. Aber es zählt natürlich auch Nachhilfeunterricht, Betreuung in Feriencamps, Musikunterricht, Praktika in Kindergärten, Kinderkrippen, Betreuung von jüngeren, verwandten Kindern und so weiter und so fort.
Also das Feld ist sehr breit. Man kann wirklich diese mindestens 200 Stunden ein bisschen breiter streuen. Du sagst bei Verwandten, kann ich denn meine Kinderbetreuungsstunden jetzt auch in der Verwandtschaft sammeln? Also bei Geschwistern zum Beispiel?
Ja, kann man. Da kann man auch gerne eben angeben, diese Stunden. Und das sind ja auch sehr wertvolle Erfahrungen, wenn man die hat. Also wenn man jüngere Geschwister betreut oder auch Cousinen, Cousins und so weiter und so fort. Weil auch als Au-pair ist man ja ein bisschen wie die große Schwester, die halt wirklich Verantwortung übernehmen muss natürlich. Nichtsdestotrotz würden wir trotzdem ein Minimum eben von 150 Stunden außerhalb der Familie trotzdem noch zusätzlich haben wollen. Mhm. Also falls jetzt eine Teilnehmerin kommt und sagt, ich habe nur Erfahrung mit verwandten Kindern, dann müsste man sich umschauen, um weitere Erfahrungen zu sammeln.
Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich würde jetzt die Matura machen oder das Abitur in absehbarer Zeit, habe aber noch nicht diese Stunden beieinander und 200 Stunden klingt jetzt vielleicht für die eine oder die andere recht viel. Wie bekomme ich denn möglichst schnell solche Stunden zusammen? Gibt es irgendwelche Tipps oder was würdest du unseren Hörern empfehlen, Julia?
Mhm. Ein wichtiger Tipp oder der erste Tipp wäre schon im Idealfall, das früh genug zu planen. Mhm. Aber das ist beim Au-pair-Programm sehr häufig ohnehin der Fall. Also wir haben ja total viele Teilnehmerinnen, die sich wirklich schon ein Jahr vor Ausreise
damit beschäftigen
und mit der Planung beginnen. Das heißt, je früher man auch hier mit der Planung startet, eben was das Sammeln der Kinderstunden betrifft, umso besser. Und um schnell Kinderstunden zu sammeln, ja, man muss sich erkundigen und umhören natürlich. Gibt's Nachbarn, die einen Babysitter brauchen? Gibt's in meinem Heimatort oder in meiner Stadt, gibt's dort Kindergärten oder Horte oder Jugendzentren, wo ich ein unbezahltes Praktikum machen könnte? Und wenn man das regelmäßig tut oder auch in seinen Ferien tut oder in der Freizeit, dann sammelt man da ja doch recht schnell viele
zusammen.
Stunden.
Ja?
Absolut.
Mhm. Ah, super. Und also man muss jetzt wirklich diese Stunden ja auch nachweisen können. Wie wird das denn kontrolliert oder wie weiß ich das als Au-pair nach, dass ich diese Stunden gemacht habe an Erfahrung?
Genau, also hier reden wir dann von einer Childcare Reference. Das bedeutet, dass unsere Au-pair-Bewerberinnen Childcare-Referenten auftreiben müssen. Das sind aber ganz einfach, beim Babysitten sind das jetzt die Eltern zum Beispiel der Kinder oder des Kindes, das ich betreue. Oder wenn ich jetzt ein Praktikum in einem Kindergarten mache, dann würde das mit ziemlich großer Sicherheit die Leiterin des Kindergartens ausfüllen oder die Pädagogin in der Kindergruppe ausfüllen.
Und erklären sich die meisten dazu bereit oder ist das schwierig, die zu überreden?
Ja, also wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass sich die meisten da gerne bereit erklären und sehr viele unterstützen ja auch das Vorhaben, dass man ins Ausland geht. Und von dem her gibt es da selten Probleme. Man kann auch gerne den Referenzgebern sagen, dass sie in weiterer Folge dann von uns angerufen werden auf Deutsch. Das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt oder ein spannender Punkt für die Teilnehmerinnen, dass die Referenzgeber tatsächlich von uns kontaktiert werden. Also wir prüfen da schon nach, ob diese Stunden wirklich stattgefunden haben. Aber wie gesagt, das machen wir, das Team Österreich, Deutschland, Schweiz, Südtirol. Wir rufen dort an und ja.
Also die Referenzgeber brauchen nicht die Angst haben, dass der Anruf aus Hollywood kommt.
Nein,
auf Englisch.
Ganz genau, so. Okay. Ganz genau. Das ist nämlich eine häufige Sorge. Okay. Also da kann ich, die Bewerberinnen können das auch immer gerne den Referenzgebern sagen, dass super. Sie keine Sorge haben müssen, dass da was auf Englisch dann stattfindet.
Du rufst auch selbst an Referenzen, das heißt für deine Au-pairs checkst du auch diese Referenzen.
Genau.
Das geht relativ zügig oder braucht man dann mehr Zeit? Wird da mehr Zeit eingeplant vom Referenzgeber her?
Das geht recht zügig. Also ich stelle halt so generelle Fragen über die Kinder und was die Aufgaben der Bewerberin waren. Aber das ist in 2 bis 3 Minuten erledigt. Also okay. Die Referenzgeber brauchen da nicht irgendwie 15 Minuten blockieren ihrer kostbaren Zeit. Das geht recht rasch.
Eine weitere wichtige Voraussetzung ist, dass man den Führerschein hat. Warum ist denn der in den USA so wichtig, dass die neuen Au-pairs so einen Führerschein schon mitbringen?
Also ja, wichtig, 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 wichtig. Das kann ich gerade beim Führerschein gar nicht oft genug sagen. In den USA, also driving is a way of life, also ohne Auto und somit ohne Führerschein geht dort nichts, außer man lebt jetzt wirklich in einer Großstadt, ganz klar. Wenn ich mitten in New York City lebe oder in Chicago oder LA, dann werde ich dort auch alles zu Fuß oder öffentlich vor allem bestreiten können. Ansonsten wird es so sein, dass man viel im Auto auch ist. Es ist gerade in den USA, ist es ja wirklich üblich, dass die Kinder nach der Schule ein reichhaltiges Freizeitangebot haben. Und gerade wenn ich 2, 3, 4 Kinder habe und jedes der Kinder muss irgendwo anders sein, dann müssen die dorthin kommen. Und aus diesem Grund ist der Führerschein eine Voraussetzung für das Au-pair USA-Programm.
Also man ist wirklich auch teilweise Chauffeur in den USA?
Ja, das kann durchaus sein.
Kannst du auch so bestätigen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass jetzt viele vielleicht, wenn sie ihre Bewerbung beginnen, noch keinen Führerschein haben. Kann man den irgendwie während der Bewerbung machen, Julia? Geht das?
Genau. Also hier wieder gleich, wie zu Beginn schon besprochen, beim Alter. Auch wenn man keinen Führerschein hat, kann man schon mal mit der Anmeldung oder mit der Bewerbung beginnen. Wichtig ist halt nur, der Führerschein ist eine Voraussetzung für das Au-pair-Programm. Bedeutet, für Gastfamilien freischalten können wir die Bewerbung erst, wenn der Führerschein da ist. Denn erst, wenn der Führerschein da ist, gilt die Bewerbung als vollständig.
Mhm. Dieses Freischalten, was heißt das genau für unsere Hörerinnen, die das noch nicht so wissen?
Freischalten heißt einfach, dass die Bewerbung fertig ist, also wir wirklich alles haben, was wir brauchen und das auch überprüft haben und das okay geben, dass diese Bewerbung nun von amerikanischen Gastfamilien eingesehen werden kann.
Achso, dann geht es ja wirklich ans Eingemachte.
Dann geht es richtig los, dann kann man kontaktiert werden und findet im Idealfall seine Traumfamilie sozusagen.
Wunderbar. Jetzt sagen wir, jetzt habe ich diesen Führerschein, aber die meisten haben ja dann nicht wirklich viel Fahrpraxis, wie auch, klarerweise, wenn der kurz vor der Ausreise ist. Jetzt gehe ich in die USA, habe 2, 3 Kinder im Auto sitzen und führe die durch die Gegend als Führerschein-Neuling. Ich könnte mir vorstellen, dass für viele das schon ein bisschen Respekt einflößt, diese Situation. Wie war es so deine Erfahrung?
Ich hatte Respekt. Ich hatte zwar Fahrerfahrung, aber ich hatte durchaus Respekt mit einem neuen Auto in einem neuen Land, vielleicht auch ein paar andere Regeln zu fahren und dann natürlich auch noch mit Kindern. Muss aber sagen, dass das Autofahren in den USA sehr einfach ist. Zumindest habe ich es so empfunden. Die meisten Autos sind Automatikautos. Ich finde, das ist so ein bisschen wie so ein Spielzeugauto fahren. Also es ist relativ easy. Und ja, gerade am Anfang, man muss einfach geduldig sein und die Gastfamilie ist ja auch geduldig mit einem. Und im Idealfall sitzt die am Anfang mit dem Auto. Die Gasteltern zeigen einem die Gegend, das Auto, worauf zu achten ist. Also ich finde, man kommt da sehr, sehr schnell rein.
Parken ist ja auch nicht so das Problem, wenn man einfach wohin fährt, wo ein Parkplatz vorhanden ist. Also das sind ja ganz andere Verhältnisse wie bei uns. Du hast gesagt, es gibt auch andere Regeln. Was gibt es denn da? Fällt dir da was ein, dass es in den USA anders ist als bei uns?
Ja, also es ist jetzt nicht, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass dort alles komplett anders ist. Aber eine der gängigsten Unterschiede ist vermutlich dieses, dass man bei einer roten Ampel immer rechts abbiegen darf. Mhm. Außer es steht explizit da, no turn on red. Aber ansonsten darf man, wenn da jetzt kein Gegenverkehr kommt, bei einer roten Ampel immer rechts abbiegen. Aber auch da, unsere Teilnehmerinnen werden ja umfangreich vorbereitet, kriegen Handbücher und Co. Es gibt die Orientation Days, wo es auch um Autoverkehr gibt. Die Gastfamilie hat ja auch ein großes Interesse daran, alles zu zeigen und zu erklären. Ja, und viele Unterschiede. Was mich total überrascht hat, das weiß ich auch noch damals, in meiner Gegend waren so viele Stoppschilder, dass mich das, also ich habe das Gefühl gehabt, ich fahre ein paar Meter und da ist wieder ein Stoppschild und ich fahre ein paar Meter.
Stop and go.
Genau, und es war echt so, okay, also weil Stoppschild, auch wie bei uns, ist ja wirklich Stopp, also Stopp, nicht anrollen. Und das war anfangs sehr überraschend für mich, aber ja.
Aber wie du sagst, man wird auch auf diese Situationen vorbereitet und wir nehmen uns ja auch Zeit, unsere Au-pairs bei den Orientation Days in der Nähe von New York nochmal ein paar Tage lang wirklich auf das Leben in den USA vorzubereiten.
Genau. Und auch schon vor der Ausreise. Es ist dann nicht nur dort in den USA, sondern auch das ganze Pre-Departure-Training und so. Also man startet wirklich umfangreich vorbereitet in die USA.
Sehr gut. Und hoffentlich gesund. Das wäre nämlich mein weiterer Punkt hier bei den Hard Facts. Wie sieht es denn mit gesundheitlichen Voraussetzungen aus?
Körperliche und geistige Gesundheit sind bei einem Auslandsaufenthalt sehr, sehr wichtig. Also geht es ja echt auch so ums eigene Wohlbefinden, weil man darf das natürlich nicht unterschätzen. Man verlässt die gewohnte Umgebung, man ist in einem anderen Land, andere Kultur, andere Sprache, anderes Essen. Das macht schon viel mit einem. Und aus diesem Grund ist die körperliche und geistige Gesundheit wichtig. Und wir bitten da unsere Teilnehmerinnen auch wirklich von Anfang an ehrlich zu sein, was den körperlichen und geistigen Gesundheitszustand betrifft. Und wir wollen eben vorab wissen, gibt es Vorerkrankungen, Allergien, Unverträglichkeiten. Diese darf es natürlich geben. Also bitte wirklich nicht falsch verstehen. Das soll jetzt nicht so rüberkommen, als wie das darf nicht sein. Aber sie müssen uns einfach von Anfang an mitgeteilt werden. Und ja.
Muss ich dann vorher zum Arzt gehen in Österreich, Deutschland?
Ja, tatsächlich. Ja. Mhm. Also ein Teil der Bewerbung ist die sogenannte Medical Form oder der Medical Report. Und der sieht so aus, dass ich den zum einen Teil halt selbst ausfüllen muss, über mich selber natürlich, was sind meine Allergien, was sind meine Unverträglichkeiten, gibt es Vorerkrankungen, nehme ich Medikamente und so weiter. Aber zum anderen Teil gibt es da auch einen Vordruck für die Ärztin, die Hausärztin, zu der gehe ich dann und die füllt das dann aus und die Au-pair-Teilnehmerinnen laden das dann hoch, also auch hier. Relativ unkompliziert.
Relativ easy. Aber das sagen wir generell auch bei allen unseren Programmen, immer bevor man wirklich eine weitere Auslandsreise macht oder auch länger weggeht, sich vorher einfach gut mal so eine gesunde Untersuchung zu machen, schauen, dass alles passt. Auch die Zähne, Zahnarzt im Ausland kann schnell mal teuer werden. Also am besten wirklich fit, körperlich und geistig sich bereit machen für dieses große Auslandsabenteuer.
Absolut. Also wie du eben sagst, ein Rundumcheck vor einem Auslandsaufenthalt ist generell wichtig. Aber jetzt wirklich egal, welches Land oder Programm man macht.
Absolut. So, das waren ein bisschen so die Hard Skills, die man mitnehmen muss. Die könnt ihr auch alle auf unserer Webseite nachlesen unter dem Punkt Voraussetzungen. Als Au-pair muss man aber jetzt noch ein bisschen mehr mitbringen, glaube ich, jetzt von der persönlichen Einstellung her und von den Soft Skills. Ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt diese 200 Kinderbetreuungsstunden hat und dann wirklich in die USA zum Beispiel geht und dann 45 Stunden oder bis zu 45 Stunden Vollzeit sozusagen für mehrere Kinder verantwortlich ist, das ist doch eine recht große Umstellung auf jeden Fall mal. Kannst du dich erinnern, Julia, wie war das bei dir? Du hast ja schon ein bisschen Erfahrung oder viel Erfahrung vorher gehabt in der Kinderbetreuung, aber trotzdem dann wirklich die Hauptansprechperson für die Kinder einer fremden Familie zu sein, ist schon, kann ich mir vorstellen, eine gewaltige Umstellung.
Es ist eine gewaltige Umstellung, weil, wie du eben richtig sagst, es ist möglich, dass man bis zu 45 Stunden in der Woche arbeitet. Bei mir war das tatsächlich selten bis nie der Fall, da meine Kinder, Gastkinder eben schon im Schulalter waren, hatte ich so 30, 35 Stunden in der Woche. Mhm. Aber trotzdem, das macht schon einen Unterschied. Also das ist ein Vollzeitjob, aus solchen kann man das auch absolut bezeichnen. Und das ist gerade am Anfang super anstrengend. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich in den ersten 2 Wochen täglich todmüde ins Bett gefallen bin. Mhm. Das waren jetzt aber nicht nur diese Arbeitsstunden, sondern generell am Anfang, es ist alles neu. Du verlässt deine Heimat, du verlässt dein Zimmer und ziehst ins Ausland. Neue Leute, andere Sprache. Du, ja, gerade am Anfang, es ist total legitim, dass das Englisch noch nicht so flüssig ist. Das heißt, man überlegt ja auch sehr viel, okay, wie sage ich das jetzt? Was ist das richtige Wort? Man muss vielleicht häufiger nachfragen, man muss die Kinder kennenlernen. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jedes Kind ist anders, jedes Kind hat andere Bedürfnisse. Und allein diese Eingewöhnung, diese Kennenlernphase, das ist anstrengend. Also aber es gehört dazu.
Eine Herausforderung, ja, die auf jeden Fall dazugehört. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch mit ein bisschen Stress verbunden ist, sicherlich. Auch vielleicht Kulturschock. Weil man ist in einer anderen Kultur und ich habe selbst 2 Jahre in Australien gelebt und bin da zur Uni gegangen und mein Englisch war jetzt auch so ein Schulenglisch. Mhm. Und es ist einfach anstrengend, den ganzen Tag nonstop in Englisch zu denken, Englisch zu reden. Das ist wirklich so eine geistige Schöpfung, die man am Absolut. Ende des Tages hat. Plus zusätzlich halt die Verantwortung für die Kinder natürlich. Also da bereitet man sich am besten gut vor. Und wichtig ist vielleicht auch, wie man mit den Kindern dann umgeht. Es gibt ja verschiedenste Erziehungsstile. Wie setze ich mich durch bei den Kindern? Wie hast denn du das gemacht am Anfang?
Meine Gastmutter hat sich mit mir in den ersten Tagen gleich einmal zusammengesetzt und alle Hausregeln, aber auch den Erziehungsstil der Gastfamilie besprochen. Das finde ich auch wichtig, kann ich auch nur empfehlen, generell viel zu reden mit der Gastfamilie, sich vielleicht auch Notizen zu machen, denn jeder hat ein bisschen einen anderen Erziehungsstil. Also bei den einen ist es jetzt vielleicht, dass, ja, wenn das Kind nicht hören will, dass es dann vielleicht eine kleine Auszeit gibt oder vielleicht dann mal keine TV-Serie am Abend. Aber all das finde ich gut mit der Gastfamilie zu besprechen. Und so haben das auch wir gemacht, weil ich mich schon anpassen wollte und da jetzt nicht, jetzt bin ich eh schon ein neues Au-pair, die Kinder mussten sich neu auf mich einstellen und hier dann auch mit total anderen Regeln daherkomme. Also Communication is key.
Also und auch flexibel sein, nicht mit einem fixen Mindset rübergehen und wirklich sich mal anschauen, die Situation, die beurteilen und mit den Eltern gemeinsam.
Ich würde sagen, Flexibilität ist vielleicht eh eine der wichtigsten Soft Skills, weil auch da der Timetable der Gastfamilie kann sich täglich ändern. Also es kann sein, dass es am Abend noch heißt, du holst bitte das Kind um 15 Uhr ab. Und am nächsten Tag heißt es dann aber, du bitte schon um 12 Uhr. Und wenn ich dann um 12 Uhr schon ein Café-Date mit meiner Au-pair-Freundin hatte, dann muss ich das absagen. Das ist einfach so. Oder wenn die Gastfamilie mir sagt, du hast am Wochenende frei und dann kriegt ihr aber vielleicht doch eine Nachtschicht rein, dann muss ich auch hier flexibel sein können.
Also Flexibilität ist auf, also wäre auf jeden Fall wichtiger Soft Skill. Du hast vorher erwähnt, das Zimmer aufräumen. Sind denn so Haushaltstätigkeiten wie Reinigen, Kochen, ist es dann auch Teil der Au-pair-Tätigkeit?
Ja, also es ist durchaus so, dass man als Au-pair für alles zuständig sein kann, was mit den Kindern zu tun hat. Und da zählt eben die Wäsche der Kinder zu waschen, das Kinderzimmer der Kinder aufzuräumen, für die Kinder zu kochen, das fällt da alles rein. Und das muss an Bewusstsein, natürlich, es ist Familienleben, das Familienleben bedeutet, dass da jeder mal dran ist, aber ich gehe davon aus, also Gastmutter, Gastvater werden da auch mal den Geschirrspüler ausräumen und so weiter und so fort. Aber,
also man ist nicht alleine, sondern Teil der Familie.
Das ist das Ziel des Au-pair-Aufenthalts oder so ist das Programm angelegt. Das Au-pair-Programm ist ein kulturelles Austauschprogramm, wo man Teil der Familie wird und bei mir war das durchaus der Fall.
Und die kulturellen Unterschiede sind ja zum Teil auch erheblich, auch was die USA gerade betrifft. Wenn du zurückdenkst an deine Au-pair-Zeit in den USA, gibt es da so Momente oder Situationen, mit denen du nicht gerechnet hättest, die dich überrascht haben?
Mich hat einiges überrascht. Ich bin schon vielleicht ein bisschen naiv in die USA gereist mit dem Glauben, das ist schon alles gleich wie bei uns oder so. Zumindest haben das die Hollywood-Filme und Serien so ein bisschen suggeriert, dass das so ist. Es gab aber natürlich viele Dinge, die einfach anders sind. Und ja, auch hier, natürlich ist es anders. Es ist ein anderer Kontinent. Mich hat sehr überrascht, dass die Amerikaner sehr, sehr busy sind. Also das, was die arbeiten und wie viele Stunden die arbeiten, das hat mich sehr überrascht. Auch was den Stundenplan, den Tagesplan der Kinder betrifft.
Auch die sind busy dann.
Auch die sind busy. Also mir war klar, dass meine Gastkinder in die Schule gehen und wahrscheinlich von, 8 bis 14 Uhr in der Schule sein werden. Aber dass die nach dem Unterricht dann oft noch einige Stunden länger in der Schule bleiben, weil es dann dort noch Sportaktivitäten gibt oder ein musikalisches Angebot oder weil sie sich im Theaterclub engagieren und dann um 17, 18, 19 Uhr zu Hause sind, damit hätte ich nicht gerechnet. Oder dass in meinem konkreten Fall meine Gastkinder on top zu dem Ganzen auch noch einmal in der Woche Klavierunterricht haben, wo der Piano-Teacher zu uns nach Hause gekommen ist und dann aber auch noch ein zweites Instrument gelernt haben. Das hat mich überrascht. Oder die ganzen Sportarten, die sie gemacht haben. Meine Kids, das waren alle Swimmers. Also ich hatte auch so einen Swim-Taxi-Button auf dem Auto, weil ich wirklich das Swim-Taxi war für meine Kids. Diese Aktivitäten oder das Training, das fand auch am Wochenende statt. Und gerade als Österreicherin war ich es gewohnt, dass am Sonntag nicht viel passiert.
Alles zu,
alles man hat seine zu, Ruhe. Man hat seine Ruhe, es ist Family Time. Am Sonntag gibt es vielleicht ein großes Mittagessen, wo die ganze Familie zusammenkommt. Und das gab es natürlich schon bei meiner Gastfamilie auch. Aber dass da mal einen Tag gar nichts los war, nö.
Okay, also auch hier auf der Oberfläche vielleicht ähnlich, wenn man ein bisschen länger in dem Land ist, lernt man auch so die Feinheiten kennen, die kulturellen Unterschiede. Ich bedanke mich recht herzlich, Julia, bei dir für diese Einblicke in das Leben eines Au-pairs. Ich glaube, wir wissen jetzt ganz genau, was die Hard Skills sind, was die Soft Skills sind, worauf es ankommt. Wenn du jetzt denkst, zu Hause, okay, das klingt eigentlich spannend, ich möchte mich gerne auf dieses Abenteuer Au-pair einlassen und ich habe das Zeug dazu, dann geh auf unsere Website, melde dich an und Julia, herzlichen Dank.
Sehr gerne. Ihr könnt uns auch gerne weitere Podcast-Ideen zukommen lassen und ja, dann hören wir uns ja vielleicht bald wieder.
Setzen wir uns zusammen und machen die nächste Folge.
Ganz genau.
Bis dahin, alles Gute und
liebe Grüße aus Wien, hätte ich gesagt.
So sagen wir das. Tschüss.